Jan-Philipp Rehmzma aus diesem Grunde daher. Deutschland in seinen eigenen Worten. Eine Bitte und ihre Folgen.
How now? What news?
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe vor ein paar Jahren auf eine Umfrage mit dem neckisch-ruchlosen Titel
Lieben Sie Deutschland?
Mit der Gegenfrage geantwortet, ob man mich denn für nekrophil halte. Überschrieben hatte ich meine Gegenfrage mit
Nein.
Für alle Fälle. Der Fall ist nun eingetreten. Deutschland wandelt trotz zutreffender Diagnose des Exitus unter den Lebenden. Es ist, sagen wir, virulent. Es hat Millionen in die Hölle gebracht und ist nun wieder auferstanden von den Toten. Man hält es nicht für möglich und der Gedanke könnte einen im Unglauben bewahren, aber kenntlich ist die Frechheit, mit der man sich aufführt hierzulande, die Entschlossenheit, Richard III. Auf Deutsch und live vor aller Welt zu geben. Der freit bei der Mutter der von ihm ermordeten Kinder um die überlebende Schwester und beteuert, das ginge wohl an, er habe sich geändert. Doch das Ansinnen selbst zeigt, dass er ganz der Alte ist. Er schwört bei allem, was der Welt heilig sein kann, doch jeder Schwur wird ihm zurückgewiesen, da nichts ist, was er nicht zuvor geschändet hat. So antwortet er denn auf die Frage,
What canst thou swear by now?
The time to come.
Und fügt fleißig bei,
I intend to prosper and repent, Wohlstand und Wiedergutmachung könnte man übersetzen, und not my deserts, but what I will deserve, was Schlegel so in die Sprache aufnimmt, um die es hier geht, nicht mein Verdienst, nein, was ich will verdienen. Was wäre sonst noch zu sagen, so kurz nach dem, was man denn wohl absichtlich Wiedervereinigung und Anschluss genannt hat? Kaum etwas, wenn ich darüber hinaus recht genau Auskunft geben werden könnte über das Fundament, auf das dieses neue Deutschland, dieser vierte Versuch, gestellt wird. Und wenn es Zufälle gibt, so ist es denn der pure Zufall, dass ich Ihnen diese Auskunft geben kann.
Ich habe Briefe bekommen. Es sind Briefe gewesen, die eine Bitte beantwortet haben. Die Bitte um ein geringes an Geld und ein geringes an sozialem Anstand. Man hat meine Briefe beantwortet, doch es sind Antworten weniger auf die durch mich darin vorgetragene Bitte als auf die Bitte selbst. Ich habe für Sie darum ein Verständnis, das ein anderes ist als jenes, um das die Antwortenden bitten, wenn sie sagen, sie beten um mein Verständnis. Es sind Briefe, die durch ihr bloßes Vorhandensein als anders weit über diesen selbst hinaus Grund und Begründung des Unterfangs geworden sind. Sie haben die Bitte zum Anlass genommen, grundsätzlich zu werden, grundsätzlich in Rede und Schweigen. Sie haben anzüglich geschwiegen und ihre Grundsätze aufgeschrieben in bodenlosem Gerede. Ich bin hereingefallen. Ich habe mit Ihnen Zivilisation spielen wollen, aber Sie haben was Besseres vorgehabt. Sie haben nicht mitgespielt, sondern ernst gemacht. Ich bin nun der Dumme. Sie haben nicht so getan, als ob, und Sie, meine Damen und Herren, sagen mir jetzt, ich hätte es gleich wissen sollen. Ich habe es ja gewusst, aber eben nur gewusst. Wahrhaben habe ich es nicht gewollt. Ich habe es mir nicht denken können.
Sehr geehrte Damen und Herren, Sie meinen vielleicht, beides sei unangemessen. Die Bescheidenheit der Bitte und die Stilfigur der Rede, die das Resümee der abschlägigen Bescheidene zieht. Sie irrten. Die Katastrophe ist unermesslich und nicht einmal Worte reichen bis auf ihren Grund. Für angemessen soll nichts ausgegeben werden, weil nichts angemessen sein kann. Die Bitte, die Worte, die ihr nachkommen, sollen nur das und das noch einmal zeigen, was sie nicht sagen können.
Aber dies ist ganz anders gewesen. Das war wirklich, als ob der Boden sich öffnet. Wenn man die Vorstellung gehabt hat, alles andere hätte noch einmal gut gemacht werden können, wie in der Politik ja auch alles wieder gut gemacht werden kann. Dies nicht. Dies hätte nicht geschehen dürfen.
Aus einem Gespräch mit Hannah Arendt über die deutschen Massenmorde. Dies hätte nie geschehen dürfen. Natürlich nicht. Ein durchaus dürftiges Wort, aber eines, das die Fortexistenz einer Weltordnung dementiert. Ein Wort, das ich wiederholen muss.
Und damit meine ich nicht die Zahl der Opfer. Ich meine die Fabrikation der Leichen und so weiter. Ich brauche mich darauf nicht weiter einzulassen. Dies hätte nicht geschehen dürfen.
Dies hätte nicht geschehen dürfen.
Ein Satz so unterhalb aller Sätze, die gesagt werden müssten, doch ein Satz, der alle anderen, die gesagt werden müssten und nicht gesagt werden können und die nicht mehr gesagt werden können, aufhebt, weil er sagt, dass nichts mehr ist, wie es gewesen war.
Dies hätte nicht geschehen dürfen.
Ein Satz, den ich Ihnen zitiere, gegen jene anderen Sätze, die Sie lesen, die gesagt werden, die wir ausstellen und die ich Ihnen zitieren muss, jene anderen Sätze, die mit der Moralphysiognomie des Mörders Meckel bei Wilhelm Busch daherkommt.
What gate make that on?
Dies hätte nicht geschehen dürfen.
Weil in der Politik ja alles wieder einmal gut gemacht werden kann. Dies nicht. Aber was heißt das? Was heißt das Wiedergutmachen da? Wäre je ein Mord wiedergutgemacht worden? Waren die Morde außerhalb der deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager denn wiedergutzumachen? Gibt es irgendwo menschliches Leid, über das man derart eine Bilanz eröffnen könnte? Oder eine Gewinn- und Verlustrechnung? Oder auch nur eine einfache Buchhaltung mit Soll und Haben? Und irgendwann sind die Konten ausgeglichen und alles ist wiedergutgemacht? Nein, natürlich nicht, sagen Sie. Aber wir wollen über diesen Gedanken nicht philosophisch miteinander werden, so alle am Ufer des Meeres stehen und sagen, ein Tropfen sei schon zu viel. Wenn Sie schon nachdenklich werden, meine Damen und Herren, denken Sie gefälligst nach. Was hieße, es könne, und zwar in der Politik, wieder gut gemacht werden. Einmal, dass man weiß, es geht nicht. Zum Zweiten, dass aus dieser Einsicht keine besinnlichen Konsequenzen zu ziehen sind. Zu dem Wissen, dass es nicht geht, gehört weiteres Wissen. Wissen um Tat, Opfer und Täter. Das Wissen muss man sich schaffen, die Täter kenntlich machen, haftbar. Das macht nichts wieder gut.
Eichmann zu hänken ist nichts gegen die Shoah. Aber so Hannah Arendt rechtens, das ist kein Einwand dagegen, Eichmann zu hänken. Das macht nichts gut, aber es heißt etwas, dass man das Verbrechen nicht akzeptiert. Die Politik könne etwas wieder gut machen, heißt, einen Zustand zurückzunehmen, in dem das Verbrechen gemeinsame Sache gewesen ist und Billigung erfahren hat. Doch was, meine Damen und Herren, hätte das heißen können? Es hätte heißen können, den nationalsozialistischen Todesurteilen eine Lebensgarantie für ihre Opfer, die Überlebenden wie die Toten, folgen zu lassen. Für die Lebenden, dass sie sich keine Sorgen um den Unterhalt ihres Lebens machen müssen. Das ist kein Gutmachen beileibe nicht, aber es ist der Widerruf des Mordbefehls. Für die Toten, sie sollen soziales Lebensrecht genießen, sie sollen nicht vergessen sein. Wir machen die Stätten ihrer Ermordung kenntlich, wir haben ihre Mörder haftbar gemacht. Die Toten sollen uns immer näher sein als ihre Mörder. Das alles wäre keine Wiedergutmachung an den Opfern, aber es ist das Mindeste. Es hieße nur, wir akzeptieren das Verbrechen nicht. Wer zu diesem wenigsten nicht bereit ist, akzeptiert das Verbrechen. Es sei denn, er lügt. Wer lügt oder leugnet, akzeptiert zwar nicht die Wahrheit, aber doch, dass eine gilt. Wer Auschwitz leugnet, sagt damit, dass es etwas bedeutet. Man kann ihn, wo er leugnet, widerlegen. Was aber kann man mit dem tun, der nicht leugnet, nur sagt, das alles sei doch nun schon 45 Jahre her, don't harp on that string, madam, that is past. Wer leugnet und lügt, hat ein Verhältnis zur Wahrheit. Er akzeptiert, dass es eine gibt. Sie ist ihm nicht vorteilhaft, darum lügt er und leugnet. Er will eine andere behaupten und usurpieren. Aber solange er nicht gewonnen hat, fürchtet er, dass man ihm nach und darauf kommt und er haftbar gemacht wird.
Sehr geehrter Herr Riemzma, ich bedanke mich für Ihr Schreiben. Obwohl wir sehr viel Verständnis für Ihre Aktionen haben, möchten wir uns trotzdem nicht beteiligen. Einmal haben wir erst kürzlich mit einem vierstelligen Betrag eine Denkfahrt zum Konzentrationslager Neuengamme unterstützt. Zum Zweiten ist es einfach so, dass, wenn wir richtig unterrichtet sind, wir weder am Aufbau des Lagers beteiligt waren, noch Häftlinge des Lagers als Zwangsarbeiter beschäftigt hatten. Mit einer Hoffnung, dass Sie Verständnis für unsere Absage haben, verbleibe ich mit freundlichen Grüßen.
Er sollte sich davor hüten, von mir verstanden zu werden. Ich verstehe ja schon, dass
wir
aus seinem Diktat das zugibt, was er leugnen will. Hat man ihn, den Leiter Öffentlichkeitsarbeit der Firma Continental, auf dem falschen Fuß erwischt oder nur beim Händewaschen? Der junge Mann sagt,
wir
denkt sich an Zeiten zurück, in die er allenfalls in seine Kindertage reichen, und er sagt, dass sie nicht beteiligt waren und sich nicht beteiligen möchten. Zwar haben sie eine
Denkfahrt
unterstützt, doch das Wort gibt es nicht. Was mag er meinen? Und eine
Denkfahrt zum Konzentrationslager Neuengamme.
Soll es gewesen sein, dass es doch auch nicht mehr gibt? Was mag er meinen mit seinen fröhlichen Worten?
Einmal.
So und
zum Zweiten einfach so.
Und was spricht dieser Ton aus? Dass er selbst nicht an die Unschuld jenes Kollektivs, dass er damit dem sogar für seine Karriere ganz unnötigen
wir
beschwört glaubt? Dass er sehr wohl anders unterrichtet ist, als er mich glauben machen will? Oder ist das alles die pure Dummheit und es ist, wie er sagt, und er einfach schlecht unterrichtet? In drei Außenlagern des Konzentrationslagers Neuengamme waren Zwangsarbeiter der Firma Continental untergebracht, bei Ahlem, Limmer und Stöcken. Das Ahlemer Lager war bis auf die Details des Stacheldrahts und der Angabe der Stromstärke von der Bauabteilung der Continental firmeneigen geplant. Der Plan ist unterzeichnet vom Leiter der Bauabteilung und dem Generaldirektor der Firma.
Es ist nicht schön von Ihnen, dass Sie lügen, wenn Sie antworten. Aber Sie erkennen in der Lüge an, dass man Ihnen die Wahrheit geschrieben hat. Eine kümmerliche Wahrheit übrigens, die kümmerlichste, die man überhaupt sagen kann, wenn man schon den Mund aufmacht. Häftlinge des Konzentrationslagers Neuengamme haben für ihren Betrieb Zwangsarbeit leisten müssen. Und die kümmerlichste Form, diese Wahrheit anzuerkennen, war erbeten worden. Wir bitten Sie, sich am Ausbau der Gedenkstätte zu beteiligen. Kaum etwas gesagt, geringes erbeten. So viel Aufwand an Lüge, um zu leugnen, was man allenthalben in Handbüchern nachlesen kann. Aber daneben dieses selbstbewusste
Wir,
das
Wir sind wieder wer.
Wir, mit dem der Kontinuitätsausweis vorgezeigt wird, wo es schon zum Persilschein nicht hätte reichen dürfen. Und dieser händereibende Ton dabei. Wir waren nicht beteiligt und nun haben wir viel Verständnis und möchten uns trotzdem nicht beteiligen und bitten um Ihr Verständnis. Wir, es ist schön von Ihnen, dass Sie eine Identität haben, nicht wahr? Wenn Sie auch einen etwas nachgetünchten Eindruck macht auf den ersten Blick, den zweiten lassen Sie mich am Ende tun. Die Firma Degisch gibt es auch noch, genau wie die Continental, nur hat sie keine Zwangsarbeiter bestellt, sondern Gas geliefert. Nach Neuengamme zur Entlausung der Häftlinge während einer Fleckenfieberepidemie und zur Ermordung von Menschen. Es gibt die Firma Degisch noch. Aber wenn man sie fragt, streitet sie das ab. Geantwortet hat sie nicht, aber eine Zeitschrift hat nachgefragt und angerufen.
Firma Degisch, guten Tag.
Guten Tag, Ihre Pressestelle bitte.
Die Pressestelle meldet sich und wird gefragt.
Hier ist Köhler von Konkret. Wir machen eine Rundfrage bei Firmen, die Herr Riemzma von der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur angesprochen hat. Er hat sich an alle Firmen gewandt, die Zwangsarbeiter aus dem KZ Neuengamme beschäftigt haben. In jedem Fall handelt es sich um die Lieferung von Zyklon B.
Also, wir sind eine Fusion von zwei ganz anderen Firmen.
Ja, Sie sind doch die Degisch.
Nein.
Aber als ich hier anrief bei Ihnen, da meldete man sich mit Degisch.
Nein, bestimmt nicht. Höchstens mit Deutscher Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung.
Ja, das ist doch identisch.
Nein, das ist nicht identisch.
Gibt es die Firma nicht mehr?
Welche?
Na, die Degisch.
Die Degisch, ja, das ist eine andere Firma.
Und so weiter. Sie sind gar nicht mehr da, obwohl beide im Telefonbuch stehen. Die Degisch und die Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung. Und die Adresse und Telefonnummer sind auch dieselben. Und der Pförtner kann sie auch nicht auseinanderhalten.
Das ist komisch. Ja, es ist doch unheimlich sicherlich, wie da eine Firma ihre eigene Existenz dementiert, wenn man bei ihr anruft. Aber es spricht auch eine Wahrheit aus, dass es unsäglich ist, dass eine Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung eine Firma mit einem Namen, wie von der SS erfunden, einfach so weiterwirkt und macht, als wäre nichts geschehen. Dabei ist doch bloß ihr nichts geschehen. Verursacht dieser Umstand ein Gefühl moralischer Unsicherheit, das dazu führt, sich selbst für unwirklich zu halten? Sagt die Pressestelle der Degisch mit ihren eigenen unbeholfenen Worten, das nicht sein könnte, was nicht sein darf? Werden dort in der Degisch jene Restbestände an Moral aufbewahrt, auf deren Unterstellung sich die Initiative über die Zukunft der Gedenkstätte Neuengamme gegründet hatte? Irrsinnig ist das Ganze sicherlich, aber Irrsinn entsteht nun einmal dort, wo das, was ist und das, was sein sollte, so ganz und gar nicht mehr zueinander passen. Wenn der Wahrnehmungsapparat vor der Wirklichkeit kollabiert, ist das immerhin ein Beleg für das Weiterwirken moralischer Maßstäbe.
Ich sollte das nicht so hochhängen, sagen Sie mir. Ich sollte das Gefasel aus der Pressestelle der Degisch nennen, was es ist. Eine Frechheit. Ich weiß, was Sie meinen. Aber sehen Sie, sprechen wir nur über die eine von den abertausenden Mordaktionen, für die diese Firma die Mitverantwortung trägt. Sprechen wir nur über 448 sowjetische Kriegsgefangene, ermordet mit Zyklon B in Neuengamme. Daneben stelle ich nun die Bitte um eine Spende für die Gedenkstätte Neuengamme und das zitierte Telefongespräch. Und schließlich soll ich ein Wort dafür finden, das dies alles zureichend bezeichnet? Wäre es Frechheit? Soll man sagen, eine Firma lasse es, 44 Jahre nach der Lieferung von Giftgas zur Menschentötung, nur mehr noch an Umgangsformen fehlen? Sie sehen, ihr das vorzuwerfen geht nicht an, aber verstehen kann man, was sonst Frechheit wäre als Symptom. Die können wirklich nicht weitermachen, als wäre nichts geschehen. Die können nur noch ihre Geschäfte weiter betreiben, das allerdings, und aller Welt beteuern, dass es sie rechtens nicht mehr gibt.
Wie banal und grobfädig gegen diesen totalen Identitätsausfall dagegen die Baufirma Prien.
Im Zusammenhang mit den Vorgängen um das ehemalige Konzentrationslager Neuengamme wird als Quelle ein Buch genannt. Wir bitten um Ihre Nachricht, wo wir uns das betreffende Buch beschaffen können.
Der erste Kommentar, der mir dazu eingefallen ist, hat so gelautet. So weit muss man die Amnesie nicht treiben. Es genügt, nicht zu wissen und nicht lesen zu können. Man muss nicht auch noch behaupten, nicht zu wissen, wie man sich ein Buch beschaffen kann. Aber das trifft's nicht. Die Firma Prien hat sich sachgemäß verhalten. Meine Bitte enthält keine Worte, die nach Anklage klingen. Sie spricht nur von Tatsachen und ihrer symbolischen Anerkennung. Aber nicht jede der Tatsachen, aus denen unsere Welt besteht, ist gleichbedeutsam. Die Firma Prien hat sich ertappt gefühlt und die erste Frage des Ertappten ist...
Haben Sie Beweise?
Und ein Angeklagter kann es mit einem gewissen Recht als Zumutung auffassen, wenn er Material, das gegen ihn verwendet werden soll, auch noch selbst beschaffen muss. Ein Angeklagter darf auch lügen oder sich unwissend stellen. Wollen die lügen, dass sie von nichts wissen, darauf hinweisen, dass eine Anklage unterblieben ist? Aber ich habe nicht im Namen der 500 Frauen gesprochen, die im Außenlager Neugraben auch für die Firma August Prien gearbeitet haben, denn ich könnte das mit keinem Recht. Und ich kann mich nicht tatsächlich, nicht moralisch, anstelle jener Instanzen stellen, deren Anklageerhebung obgelegen hätte. Deshalb habe ich nur, und zwar als Bürger Hamburgs und Sohn eines Mannes, der als der inoffizielle Wirtschaftsberater des Reichsstatthalters für Hamburg, Karl Kaufmann, gegolten hat, von einer gemeinsamen Verantwortung und einer besonderen einiger Individuen, Institutionen und Firmen geschrieben und von einer symbolischen Geste der Anerkennung dieser Verantwortung, einer Spende für die Gedenkstätte am Orte des ehemaligen Konzentrationslagers Neuengamme.
Aber die Firma Prien hat Beweise gefordert. Es ist ihr lediglich mitgeteilt worden, wo sie diese einsehen könne, und sie hat sie vielleicht zur Kenntnis genommen auf einen Brief. Ob sie nach Lektüre des genannten Buches bereit sei, sich am Ausbau der Gedenkstätte zu beteiligen, hat sie geschwiegen. Wollte sie damit sagen, eine Bitte um eine Spende sei doch keine angemessene Antwort auf den Einsatz von KZ-Häftlingen im Hamburger Bauwesen? Sie hätte recht. Und aus diesem Recht könnte ich das Erstaunen verstehen, dass manche ankommt, wenn man ihnen Beweisstücke aus nie geführten Prozessen vorlegt. Aber wahrscheinlich werden sie sich nicht einmal auf Verjährung herausreden. Sie fühlen sich resozialisiert. Sie haben eine Bundesrepublik Deutschland errichtet und sich dabei bewährt. Sie haben so etwas wie tätige Reue gezeigt. Tätig sind sie gewesen und haben es nicht bereuen müssen. Verdienstvoll ist ihr Handeln gewesen.
Man nenne es nicht Amnesie. Die Psychologie entlasse sie, denn sie wissen, was sie tun, und es ist einerlei Sprache unter ihnen allen. Man nenne es nicht Amnesie, worauf die Bundesrepublik Deutschland gegründet war und worauf sie, das ehemalige kleinere Übel, wie sie in den Tagen ihres 40. Geburtstag gern genannt worden ist, dieses damals gerne große Gemeinwesen sich neu und größer gründet. Einer, wie Hermann Lübbe, hat da schon recht, wenn er sagt, dass den Deutschen der 45er-Niederlage ihre Verbrechen kein Problem gewesen sind.
Wo die schlimme Gegenwart als unleugbare Konsequenz der eigenen Vergangenheit erfahren wird, hat man insofern mit der eigenen Vergangenheit kein Problem. Erst wenn man, um Ludwig Erhard zu zitieren, wieder wer ist, begreift man, was es heißt, mit solcher Vergangenheitslast einer zu sein.
Was heißt es denn? Recht hat er, von Amnesie spreche man dort nicht, wo es nicht mal um Amnestie gegangen ist, die bekanntlich eine Strafverfolgung voraussetzt. Aber auf diese Einsicht setzt er die Lebenslüge der Bundesrepublik Deutschland und Sie sehen so leicht, wie Löbbe hier spricht, so Parlando lügt man hierzulande in den Hals hinein. Kaum einer hat die schlimme Gegenwart von 1945 als selbstverschuldet angesehen, wenn die deutschen Massenmorde gemeint sein sollen. Die deutsche Niederlage wurde nicht herbeigeführt wegen
Auschwitz, Neuengamme, Buchenwald,
Riga, Sturthof, Drancy,
Latzweiler, Großrosenherzogenbusch,
Neusustrum, Mauthausen, Sachsenburg,
Lublin, Besek, Dachau,
Bergen-Belsen, Dora, Emsland,
Radom, Theresienstadt, Majdanek, Białystok,
Lodz, Kaun, Hinzert, Flüssen,
Ravensbrück, Mechele, Treblinka, Krakau, Plaszów,
Sobibor, Kloger, Riga, Kaiserwald und ihren Außen- und Nebenlagern.
Neuengamme allein hatte über 80, mit denen das siegende Deutschland Mitteleuropa buchstäblich übersät hatte. Die deutsche Niederlage galt seinem zweiten Griff nach der Weltmacht. Mit der Gegenwärtigkeit der soeben unterbrochenen Massenmorde hatten die Deutschen in Mehrheit in jener Weise kein Problem. Von der Eugen Kogon berichtet, der Leuten begegnete, die kaltblütig meinten, es wäre wohl besser gewesen, wenn alle KZler zugrunde gegangen wären und dass kein vernünftiger Mensch mehr in Deutschland ohne spontane Abwehrreaktion gegen uns bleibt, wenn er den berüchtigten Klang KZ hört. Wo immer man in Deutschland heute, sei es in der Straßenbahn oder auch im Eisenbahnabteil oder im Warteraum des Zahnarztes oder sonst wo, von Kriegsgefangenen hört, denen es im Sommer 1945 in einzelnen Lagern sehr schlecht ging, da sprach das Herz mit den Worten mit, empört oder mitleidsvoll. Berichte aus den Konzentrationslagern erweckten in der Regel höchstens Staunen oder ungläubiges Kopfschütteln. Noch im Spätherbst 45 hörte ein Bekannter von mir in der Bahn eine deutsche Rote Kreuzschwester, die in Weimar tätig gewesen war, erzählen, wie sie veranlasst werden sollte, einige Zeit nach der Befreiung des Lagers Buchenwald sich dort kranken Gefangenen zu widmen.
Wie komme ich dazu,
meinte sie,
tuberkulöse Verbrecher zu pflegen?
Problematisch ist sicher der wirtschaftlich stärkste der drei Nachfolgestaaten des nationalsozialistischen Großdeutschland nie gewesen, schon gar nicht, als er wieder wer war, ebenso wenig wie der Salzgitter AG ihr Firmenemblem. Und wer wieder wer ist, begreift, dass es denen, die ihn wieder wen sein ließen, so ernst nicht gewesen ist. Ohnehin kommt die Phrase aus dem Mund eines Mannes, der schon 1944 die Währungsreform geplant hat.
Wir sind wieder wer.
Und es graust ihnen von nichts, nicht einmal vor sich. Nehmen wir die Worte beim Wort. Was wären wir wieder wer? Wer sagt, er sei wieder wer, dem ist von Belastung einer zu sein nichts anzumerken. Er möchte die Uhr zurückstellen. Er möchte noch einmal von vorne anfangen. Das ist keine Amnesie und kein Unwiederholungszwang ist es auch noch nicht. Es soll nur heißen, Schwamm drüber.
Schwamm drüber. Als man denn wieder einer gewesen ist, hat man doch auch nicht übermäßig die Probleme gekriegt, oder? Den Beleg finden Sie leicht. Ich meine die Rede Richard von Weizsäckers im Deutschen Bundestag, die bekannte, die aus dem Jahre 1985. Dass in ihr 1985 erstmals regierungsöffentlich deutsche Verbrechen zugegeben worden sind, von denen die ganze Welt seit wenigstens 40 Jahren gewusst hat, macht weder die Tatsache der Rede zu diesem Zeitpunkt noch sie selbst zu einem Ausdruck moralischer Kompetenz. Aber nach dieser Rede war man nicht nur wieder wer, sondern alles war sogar wieder gut. Und 5 Jahre später war man auch schon wieder groß. Es ist widerlich. Widerlich ist das Wieder in Wiederwehrsein und Wiederaufbau und Wiedervereinigung und Wiedergutmachung. Und wenn die Hamburger Elektrizitätswerke schreiben, sie hätten den
Konzeptentwurf so verstanden, dass Neuengamme eine Stätte werden solle, an der die Erinnerung an die Opfer wachgehalten wird und nicht die Stätte einer ohnehin nicht möglichen Wiedergutmachung.
So haben die Hamburger Elektrizitätswerke recht. Und dass sie zu den Spendern gehören, sei ihnen gedankt, gerade weil sie dies sagen. Ich denke, dass die Einsicht, die dazu bringen sollte, noch einmal jenen Briefwechsel aus dem Jahre 1985 anzusehen, in dem Sie einem ehemaligen Häftling aus Neuengamme, der für Sie hat Zwangsarbeit leisten müssen, mit der Auskunft beschieden haben, er habe in keinem regulären Arbeitsverhältnis zu Ihnen gestanden und mithin keine Ansprüche. Wenn die hamburgischen Elektrizitätswerke diesen Briefwechsel nicht noch einmal ansehen, wird ihre Spende, für die gedankt sein soll, nur ihr Geld wert sein. Die Krupp-Stahl-Aktiengesellschaft schreibt:
Sehr geehrter Herr Riemtmar, Ihren ausführlichen Antrag über den Aufbau einer Gedenkstätte am Ort des ehemaligen Konzentrationslagers Neuengamme haben wir mit Interesse zur Kenntnis genommen. Bei der heutigen Situation der Stahlindustrie haben wir die Bereitstellung von Geldern für Spenden erheblich zurückgefahren. Außerdem ist von Ihnen in der Anlage der Einsatz von Häftlingen bei Werftarbeiten angesprochen. Dies betrifft nicht die Krupp-Stahl AG in Bochum. Wir bitten um Verständnis, dass wir Ihrem Spendenantrag nicht entsprechen können.
Die AG hat den Antrag über den Aufbau einer Gedenkstätte mit Interesse Presse zur Kenntnis genommen, anders augenscheinlich als die Tatsache, dass es sich um keinen Antrag über einen Aufbau handelt und es eine Gedenkstätte in Neuengamme gibt. Aber das hätte die Krupp AG dem Konzept entnehmen können, wenn sie es gelesen hätte, was auch ohne sonderliches Interesse möglich gewesen wäre. Aber sie haben die Bereitstellung von Geldern zurückgefahren, wie die Produktion von Stahl, die man doch auch allenfalls einschränkt. Und die zurückgefahrene Bereitstellung ist etwas, das man nicht schreiben sollte. Aber da ist noch ein Außerdem, das sie sich diktiert haben. Und dagegen ist die zurückgefahrene Bereitstellung gar nichts.
Außerdem ist von Ihnen in der Anlage der Einsatz von Häftlingen bei Werftarbeiten angesprochen worden.
Außerdem, außer der zurückgefahrenen Bereitstellung, war da noch was? Außerdem ist in der Anlage ein Einsatz angesprochen worden. Ein Einsatz bei Werftarbeiten von Häftlingen. Außerdem in der Anlage, nur ist das keine Anlage, sondern der Antrag selbst. Und dass der zur Anlage mutiert, ist ein Tippfehler. Es hat Anklage heißen sollen. Sie haben aber, wie August Prien gemeint, die zu schreiben sei Ihre Aufgabe nicht. Drum dementieren Sie auch gleich.
Dies betrifft nicht die Krupp Stahl. Jedenfalls nicht die Krupp Stahl AG in Bochum. Was immer die sonst betreffen mag, Rechtsnachfolgerin der Deschi mag, für die Zwangsarbeiter aus dem KZ Neuengamme gearbeitet haben, ist sie nicht oder mag sie diesbezüglich nicht sein. Der Brief geht also an den Vorstand der Friedrich-Krupp-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, wo er jedenfalls hingehört. Sehr geehrter Herr Remzma, Ihr Schreiben vom 26. September 1988 wegen der Neugestaltung und künftigen Nutzung der Gedenkstätte im ehemaligen KZ Neuengamme haben wir dankend erhalten. Es ist Ihnen gewiss bekannt, dass die Firma Krupp bereits im Jahre 1959 als erstes deutsches Großunternehmen einen für die damalige Zeit sehr namhaften Betrag zur Hilfe für Opfer des Nationalsozialismus zur Verfügung gestellt hat. Gerade deshalb bitten wir um Ihr Verständnis, dass wir uns im konkreten Fall nicht in der Lage sehen, Ihnen einen Beitrag zur Finanzierung des vorhergesehenen Erhaltungs- und Ausbauarbeiten anzukündigen. Zwar ist Ihre der Empfehlung an die Kulturbehörde der Hansestadt Hamburg zu entnehmende Konzeption auch aus unserer Sicht durchaus bedenkenswert. Die Errichtung und Unterhaltung von Gedenkstätten der vorgeschlagenen Art, die mahnend die Erinnerung an Unrecht und Verbrechen während der Zeit des Nationalsozialismus wachhalten sollen, ist nach unserem Verständnis jedoch eine öffentliche Aufgabe und im Falle der Realisierung als solche zu finanzieren.
Das hätten Sie nicht schreiben sollen.
Man soll nicht bedenkenswert schreiben und Unbedachtes tun. Sie haben sich mit der Erwähnung der für die damalige Zeit namhafte Summe um jenen moralischen Kredit gebracht, der Ihnen in damaliger Zeit gegen Cash eingeräumt worden war. In Erinnerung an jenen für damalige Zeit namhaften Betrag, der gemessen an den Leiden derjenigen, die ihn erhalten haben, nicht nennenswert gewesen ist, muss festgehalten werden, dass Gedenkstätten der vorgeschlagenen Art so wenig nur eine öffentliche Aufgabe sind, wie das Profitieren von der Zwangsarbeit nur eine private Angelegenheit gewesen ist. Es hat die Firma Krupp ihren Betrag auch nicht für Opfer des Nationalsozialismus schlechthin zur Verfügung gestellt, sondern für Opfer der Firma Krupp, die zu den wenigen gehörten, die wegen Sklaverei namhaft gemacht worden waren und in Gestalt ihres Namensträgers auch haftbar und in Haft genommen. Aber sie hätte in diesem Brief nicht darauf zu sprechen kommen sollen. Vordem hat sie die Möglichkeit gehabt, die Unterstellung, jene damalige namhafte Zahlung sei nicht zufällig im selben Jahr erfolgt wie die Entlassung der Firma Krupp aus alliierter Kontrolle und sei das Entgelt gewesen für die Wiedereintrittskarte in den weltweiten Kapitalmarkt zurückweisen zu können. Aber mit diesem Brief hat sie ihren Namen die Geste eines assoziierbar gemacht, der an der Sammeldose vorbeiflaniert und ans Abzeichen am Revers tippt.
Hab schon!
Die Firma Krupp hat bis zum 2.11.1988 für sich reklamieren können, sie hätte aus der Einsicht heraus Geld bezahlt, dass da, wo nichts wieder gut gemacht werden kann, man wenigstens einigen mit Geld das Leben ein wenig weniger schwer machen kann und also muss. Sie hat aber sich selbst wieder gut machen wollen. Sie hat geschrieben, dass sie einen Ablass gewollt hat und lebt in der Meinung, sie habe ihn bekommen. Und sie erinnert uns daran. Gedenkstätten der vorgeschlagenen Art aber wären Stätten, die daran erinnern, dass es solchen Ablasshandel nicht gibt, dass Schuld nicht tilgbar ist, wie Schulden es sind. Gedenkstätten der vorgeschlagenen Art würden den Brief der Firma Krupp ausstellen. Sie weiß nicht, was sie da angetan hat mit ihrem Brief. Sie wird es vielleicht, aber das ist so sicher nicht, auch nie spüren. Aber es wissen jetzt alle. Bundesrepublik Deutschland 1959. Viertelzeit auf dem Weg zum 40. Viertelzeit auch auf dem Weg zu ihrer Vergrößerung. Die Firma Krupp zahlte namhaft und war wieder wer. Sie hatte wieder gut gemacht und widmete sich dem Wiederaufbau. Es darf das alles nicht wahr sein. Man kommt dieser Wirklichkeit nur noch bei, indem man ihre Riesenhaftigkeit als als pure Windmühlenflügelei darstellt. Das ist doch alles nicht wahr. Nicht wahr? Weil es nicht wahr sein kann, weil man es nicht wahrhaben darf. Die können sowas doch nicht ernstlich geschrieben haben. Ist denen das bisschen Heuchelei schon zu viel geworden? Werden sie uns, angeschrieben wie wir sind, unter der Hand verrückt oder kommen sie zu sich? Man hält ihnen vor, was sie angerichtet haben und weil ihnen kein Richter wart, setzen sie sich anstandslos zu Tisch und Tagesordnung.
Es sei das so, sagen Sie, meine Damen und Herren, vielleicht doch alles längst bekannt, kenntlich gemacht und geläufig und erstaunt und entsetzen und alles, was ich Ihnen sagen kann, nur theatralische Zugabe? Zugegeben, man nimmt in seine Stimme schon das Echo mit hinein, das sie nicht haben wird, weil lautere Stimmen keins gehabt haben. Es gibt Interferenzen und sie wird schrill. Und wenn man solche Wörter aufschreibt, wenn man nach Wörtern sucht, den Abstand auszumessen zwischen dem Unsäglichen und dem, was gesagt werden kann, wenn man sie ausspricht, kommt man sich lächerlich vor. Was heißt, man kommt sich vor. Es ist lächerlich. Das Ganze ist zum Lachen, es ist hilflos, es ist bloßes Gestikulieren, Gefuchtel, das die Geste des Einhaltegebietens nur noch parodiert. Was soll's? Was soll nach dem moralischen Konkurs noch die Mitteilung, dass auch die Portokasse der Umgangsformen Grammatik und Schamhaftigkeit leer ist? Und dennoch ist es das Wichtigste, nachdem, was wichtig gewesen wäre, nicht getan worden ist. Es ist das Wichtigste, dieser Welt den Sancho-Panzer zu machen. Es sind Windmühlenflügel und die Zwingburg ist eine ordinäre Kneipe. Ungeheuerlich ist es geschehen, doch versuchen wir nun einmal, uns hier in der Bundesrepublik Deutschland wenigstens die Zeit zurückzuerinnern, in der wir sie gekannt haben, wie sie noch so klein war, im 40. Jahr zu bewegen, als wäre es geheuer in ihr.
Die Briefe an die Hamburger Behörden für Wirtschaft, für Finanzen, Justiz, die Schul-, Bau- und Innenbehörde.
Die Städte Bremen und Kiel, die Bundesministerien für Verteidigung und Verkehr.
Die hamburgerischen Elektrizitätswerke und die Firmen Blom und Voss.
Continental, Degelsträger.
An die Dresdner Bank, an die HDW, die Firmen Hochtief, Jastram, Junghans.
Krupp, MAN, Philipp Holzmann, Philips Valvo, Prien.
An die Salzgitter AG, das bundeseigene Unternehmen, das früher Reichswerke Hermann Göring hieß und weiter das Wappen des Namensgebers trägt.
Die Deutsche Shell AG, an Rheinmetall, Warta, das Volkswagenwerk.
Die Firmen Walter und Weiß und Freitag.
Diese Briefe waren eine einzige Unterstellung. Sie sind die Unterstellung gewesen, die die beiden Grundvoraussetzungen, ohne die ein Sozialverband, wie immer er sonst beschaffen sein mag, nicht existieren kann, noch gelten.
Die eine der beiden Voraussetzungen ist, dass man sich über Tatsachen einigen kann. Dass es Verfahren gibt, anerkannte, die dazu führen, etwas wirklich zu nennen. Gibt es sie nicht, wird die Kommunikation pathologisch und der Irrsinn zur Kommunikation erhoben. Sind sie die Degisch? Die Degisch sind zwei ganz andere Firmen. Wenn wir richtig unterrichtet sind, ist es einfach so, dass wir keine Zwangsarbeiter aus Neuengamme beschäftigt haben. Wir haben aber neulich eine Denkfahrt zum KZ unterstützt. Die sind ja verrückt geworden, aber lassen Sie uns darauf bestehen, dass wir es nicht sind, obwohl es zum Verrücktwerden ist. Und wir wollen auch denen unterstellen, dass sie es nicht sind, sondern bei Trost und namhaft und verantwortlich zu machen für das, was sie tun und sagen. Verantwortlich für die Lieferung von Zyklon B und die Bereitstellung von Krediten.
Den Einsatz von Häftlingen des Konzentrationslagers Neuengamme bei Bombensuchkommandos und der Herstellung von Massen- und Vernichtungswaffen.
Schusswaffen, Gasmasken, Flugabwehrschützen, Radioröhren und Granaten.
U-Boot-Batterien, Schiffsmotoren, Reifen und Kraftfahrzeugen.
Den Einsatz bei Werftarbeiten, beim Bauen von Gleisen und Kraftwerken.
Panzergräben, Fabriken und Bunkern.
Behelfsheimen und bei der Schuttbeseitigung und schließlich für einige Briefe diese Verantwortlichkeit betreffend. Denn das ist die zweite Voraussetzung, dass es im menschlichen Handeln die Dimension der Verantwortlichkeit gibt. Verantwortlichkeit ist die moralische Übersetzung der tatsächlichen Trivialität, dass Handlungen Folgen haben. Man hat für das, was man tut, man hat für die Folgen seines Tuns einzustehen. Wohlgemerkt, es geht ums bloße Das. Über das Wie habe ich nichts gesagt. Und man trägt auch Verantwortung für das Handeln anderer, wenn die Folgen dieses Handeln die eigenen Handlungsmöglichkeiten beeinflussen. Ohne diese Voraussetzung gäbe es überhaupt kein gesellschaftliches Handeln. Und es prägt dieser Gedanke übrigens vor allem die sozialen Bereiche Recht und Ökonomie. Und zwar besonders diese beiden, da jener die Verjährung kennt, die Ökonomie aber in Zeiträumen denkt, für die sonst nur die Historiografie zuständig ist. Wer ein Grundstück erwirbt, erwirbt mit ihm nicht nur das Haus, das darauf steht, nicht nur die Potenziale der mitveräußerten Schürfrechte, sondern auch die Hypotheken, die auf ihm liegen, und der Nachbarn Wegerechte kauft er sich auch ein damit. Wer Eigentum erwirbt, erwirbt auch die vor dem Erwerb geschlossenen Verträge. Auch das Strafrecht kennt bis hinab zum Sprichwort diesen Gedanken der Verantwortungsübertragung als grundlegende Norm an. Der Hehler ist gleich dem Stehler. Man sagt damit, dass wer Gestohlenes erwirbt, mit ihm auch die Mitverantwortung für den Diebstahl einkauft. Die macht ihn nicht zum Mitschuldigen, es sei denn, er wisse um den Diebstahl und lehne die Verantwortung ab. Dann ist er ein Hehler und auch mitschuldig.
Die MAN-Aktiengesellschaft hat das Konzept mit großem Interesse gelesen, obwohl es durch einen auf mangelnde Kenntnis bundesdeutscher Unternehmensgeschichte sich gründenden Fehler brieflich an die MAN-Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg adressiert worden war und die...
MAN, Maschinenfabrik Augsburg Nürnberg AG, existiert heute nicht mehr. Das Unternehmen wurde im Juni 1986 auf die Gute Hoffnungshütte Aktienverein AG Oberhausen verschmolzen und ist damit erloschen. Die heutige MAN Aktiengesellschaft entstand durch Umfirmierung der Gute Hoffnungshütte Aktienverein Aktiengesellschaft und hat ihren Sitz in München. Trotzdem möchten wir auf Ihre Anfrage eingehen. Zu einer Beteiligung an Ihrem Projekt haben wir uns nicht entschlossen. Insbesondere sind die folgenden Gründe hierfür maßgeblich. Erstens. In der Zeit der Herrschaft der Nationalsozialisten waren weder die Gute Hoffnungshütte Aktienverein Aktiengesellschaft in Klammern GHH noch die MAN Maschinenfabrik Augsburg Nürnberg Aktiengesellschaft in Klammern MAN an der Firma Büssing beteiligt. Nicht einmal über die Ausübung von Beteiligungsrechten konnte damit Entscheidungen der Geschäftsleitung der Firma Büssing beeinflusst werden. Erst Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre erwarben die MAN und die GHH die Beteiligung an der Büssing Automobilwerke AG Braunschweig, wobei die Anteile der GHH nachfolgend auf die MAN übertragen wurden. Damit wird ersichtlich, dass die Verbindung zu Büssing erst in jüngerer Zeit entstanden und nur mittelbar ist. Zweitens. Hinzu kommt, dass bei der MAN während des Krieges in keinem ihrer Werke KZ-Häftlinge beschäftigt wurden. Dies wurde vom damaligen Vorstandsvorsitzenden Otto Meyer ausdrücklich abgelehnt. Ein erklärter Gegner des Regimes war auch Paul Reusch, der damalige Vorstandsvorsitzende der GHH, der von den NS-Machthabern dann auch aus politischen Gründen zum Rücktritt von seinem Amt gezwungen wurde. Eine Beteiligung an ihrem Vorhaben würde die MAN und die GHH in die Gruppe von Unternehmen einbeziehen, die KZ-Häftlinge beschäftigt haben. Gerade dies aber wurde, wie ausgeführt, vom damaligen Management ausdrücklich abgelehnt. Wir bitten Sie daher um Ihr Verständnis, dass wir uns nicht an dem von Ihnen geplanten Vorhaben beteiligen können.
Ich werde zu verstehen suchen, warum Sie da nicht wollen, wo Sie könnten, obwohl Sie es einem schwer machen. Denn eigentlich besagt der Brief doch nur, dass Sie zu Recht angeschrieben worden sind als Rechtsnachfolger der Firma Büssing. Sie erklären mir das sogar so genau, wie ich es gar nicht habe wissen wollen. Und Sie reden sich bloß auf die Gnade der späten Akquisition heraus. Aber mit der ist es nichts. Doch bleiben wir zunächst bei den Tatsachen und prüfen, ob wir in derselben Welt leben. Da war ein Paul Reusch und der ist ein erklärter Gegner des Nazi-Regimes gewesen. Nun ist das aber so, dass dieser Paul Reusch ein so erklärter Befürworter des Nazi-Regimes gewesen ist, dass er schon 1932 zu den Mitunterzeichnern eines Briefes an den Reichspräsidenten Hindenburg gehört hat, in dem der um die Reichskanzlerschaft Hitlers ersucht worden ist. Später allerdings ist Reusch, auf diese Tatsachen können wir uns einigen, von jenen Mandaten entbunden worden, mit deren Wahrnehmung er wesentlich für die Erfolg und folgenreiche Aufrüstung der deutschen Wehrmacht mitverantwortlich gewesen war. Er hatte nämlich, weitsichtig wie er schon 1932 gewesen war, jene veränderte Kriegszielpolitik vorgeschlagen, die Heinrich Himmler erst nach erfolgtem Reichsbankrott den USA anbot, die gemeinsame Front gegen die Sowjetunion nämlich. Dies den Tatsachen. Und was ist mit der Frage nach der Verantwortung? Die MAN ist Rechtsnachfolgerin der Büssing, das sagt sie selbst. Aber mit der Tatsache des Einsatzes von KZ-Häftlingen als Zwangsarbeiter bei Büssing etwas zu tun zu haben, streitet sie ab. Allerdings macht sie sich die bei Büssing durch Zwangsarbeit geschaffenen Werte, die nun in ihrem Besitz sind, nicht streitig. Sie hat es sich ausgesucht und das Gute ins Köpfchen getan. Und der brave Bauersmann dachte, wat geit meckt das an?
Stehler wollen Sie nicht sein und auch Mörder nicht. Und Sie wollen nicht sein unter Mördern und Dieben. Das ist ehrenhaft. Sie meinen, eine Beteiligung an der Zukunft der Gedenkstätte Neuengamme würde die MAN und die GHH in die Gruppe von Unternehmen einbeziehen, die KZ-Häftlinge beschäftigt haben. Aber haben Sie denn nicht auch gesagt, es gäbe sie nicht mehr? Die MAN und die GHH, die seien jetzt eine ganz andere Firma? Nun, in Bezug auf das nicht beschäftigt haben, und das nenne ich Ontologie durch den Hausjustiziar betreiben, gibt es sie noch, weshalb sie nicht einbezogen werden sollen und wollen. Als Anschrift gibt es sie nicht mehr, weshalb die MAN nur trotzdem antworten, ein riskantes Unterfangen, realia jacta sunt. Nun ist die Tatsächlichkeit der Vergangenheit etwas, der gegenüber, siehe Paul Reusch, spätere Generationen tätig werden können. Und man muss immer wieder über sie reden, anstatt über die Gegenwart und ihre Tatsachen, zu denen es hätte gehören können, dass die Firma MAN eine der tatsächlich wenigen gewesen wäre, die den für alle Zivilisationen konstitutiven Gedanken institutioneller Verantwortung akzeptieren, wie es etwa die Firma Dräger tut, lange vor dem Brief an Sie, wie es die HEW tun in Antwort auf meinen Brief, wie es das Volkswagenwerk ohne die Initiative zu unterstützen dennoch tut. Sie sehen, es ist ja ganz einfach und es ist in der Tat nichts als das Wenigste.
Wie ist der MAN, dieser Gedanke, den jedes Kind lernt, schon bevor es merkt, einem größeren Sozialverband anzugehören, eigentlich abhanden gekommen? So, die Firma Büssing beschäftigt vom 1. Juni 1944 bis zum April 1945 insgesamt etwa 2000 Häftlinge aus Neuengamme, um Kraftfahrzeuge herzustellen. Zwei Mitglieder der Firmenleitung reisen im September 1944 nach Auschwitz, um dort Metallfacharbeiter auszusuchen. Ermittlungsverfahren gegen den Generaldirektor der Firma Büssing schleppen sich bis ins Jahre 1969 und werden dann zu den Akten gelegt. Gleichfalls Ende der 60er Jahre erhält der ehemalige Büssing-Zwangsarbeiter Adolf Diamant für 1778 Stunden Zwangsarbeit eine Entschädigung von 177 D-Mark und 80 Pfennigen. Gleichfalls Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er, erwerben die GHH und die MAN Büssing. Dann überträgt die GHH ihre Anteile auf die MAN. Dann verschmilzt die MAN auf, wie ihre Nachfahren sich ausdrücken, die GHH, worauf diese umfirmiert und sich MAN nennt. Je länger man das Übertragen und Rückübertragen und Verschmelzen und Umfirmieren dieser Firma ansieht, desto näher rückt einem der Verdacht. Deshalb der ganze Aufwand?
Über all diese Stufen, Herr Remsmaun, da sehen Sie doch bitte ein. Lassen sich Eigentum und Rechte, aber doch keine Verantwortlichkeiten schleppen. Zwischen uns und die Firma Büssing haben wir ein Cordon von Kontinuitäten gelegt. Es ist unüberwindlich. Uns kommen Sie nicht nach. Wir sind davongekommen. Uns kommt keiner. Sehe ein jeder, wo er bleibe.
Sie haben umfirmiert. Und was ist dagegen die schüchterne Erinnerung an die Norm der Zivilisation? Was ist gegen eine Umfirmierung der Satz, dass sie nie hätte geschehen dürfen? Das, nachdem geschehen ist, was nie hätte geschehen dürfen, dieses nicht auch noch akzeptiert werden darf durch die Meinung, man könne es durch bloßes Umfirmieren tatsächlich ungeschehen machen? Sie können doch nicht einfach alles aufkündigen, was man früher einmal den Gesellschaftsvertrag genannt hat. Es kann doch von gestern auf heute nicht wurscht geworden sein, was eine Tatsache ist und was gelogen, dass Handlungen Konsequenzen haben, für die einer verantwortlich ist und zur Verantwortung gezogen werden kann. Sie haben, was man in optimistischen Zeiten einmal Zivilisation genannt hat, einfach umfirmiert und gehofft, es sei in aller Stille geschehen.
Es hätte gar nicht geschehen dürfen. Es hätte nie geschehen dürfen.
Ist aber geschehen und es nimmt sich harmlos aus gegenüber den Morden, die zuvor begangen worden sind. Es nimmt sich die ganze Bundesrepublik Deutschland harmlos aus auf den ersten Blick. Sie sieht ja noch nicht einmal aus wie eine, die bloß umfirmiert hat. Sie hat bloß auf den Gräbern ein Wirtschaftswunder errichtet. Was heißt Gräbern? Auf dem Schindanger. Die Bundesrepublik Deutschland steht auf Deutschland wie die Justizvollzugsanstalt Vierlande auf dem ehemaligen Konzentrationslager Neuengamme. Sie rede sich nicht auf eine künftige Umfirmierung heraus. Das darf nicht wahr sein.
Ist es aber. Und man hat es Tatsache werden lassen. Und die Tatsachen haben es sich auf der Wirklichkeit eingerichtet und lassen es sich dort gut gehen. Der Brief der MAN zeigt Ihnen, meine Damen und Herren, die zentrale Psychodynamik des deutschen Wiederaufbaus, der so heißt, weil er einer sein wollte. Hannah Arendt hat es entsetzt notiert, die Nachkriegsdeutschen seien von einem
blinden Zwang
erfüllt,
dauernd beschäftigt zu sein.
Und?
Einem gierigen Verlangen, den ganzen Tag pausenlos an etwas zu hantieren. Beobachtet man die Deutschen, wie sie geschäftig durch die Ruinen ihrer tausendjährigen Geschichte stolpern und es einem verübeln, wenn man sie an die Schreckenstaten erinnert, welche die ganze übrige Welt nicht loslassen, dann begreift man, dass die Geschäftigkeit zu ihrer Hauptwaffe bei der Abwehr der Wirklichkeit geworden ist. Und man möchte aufschreien. Aber das ist doch alles nicht wirklich. Wirklich sind die Ruinen, wirklich sind die Toten, die ihr vergessen habt. Doch die Angesprochenen sind lebende Gespenster.
Ein Volk. So einmal Franz Josef Strauß. Dass diese wirtschaftlichen Leistungen vollbracht habe, habe ein Recht, von Auschwitz nicht mehr zu hören. Hat es sie aus diesem Grunde vollbracht? Nicht um sich den zwischenzeitlichen leeren Magen zu füllen, sondern um zwischen sich und den Toten eine Ökonomie zu errichten und darum all das Fusionieren und Firmieren, wieder aufbauen, gut machen, wieder wer sein und schließlich wieder vereinigen bis zum geht nicht mehr über Erbrecht und Erbrechen hinaus? Ja, es hätte nie geschehen dürfen. Da es nun aber geschehen ist, müssen wir uns auch noch ihr akkumuliertes Gerede anhören. Und weil wir sie nicht unterbrechen können, lassen wir sie ausreden und stellen ihre Ausreden aus.
Deutschland in seinen eigenen Worten, hier können Sie es nachlesen.
Sehr geehrter Herr Remzmar, ich bedauere sehr, Ihr obiges Konzept nicht mittragen zu können. Ich denke, dass es eine der originären Aufgaben der Kulturbehörde ist, als Repräsentant der Allgemeinheit, für die Aufarbeitung unserer tragischen Vergangenheit Sorge zu tragen. Darüber hinaus ist unsere Firma im Schiffbau beschäftigt und durch die Krise in dieser Branche in hartem Existenzkampf, der uns schon zu Entlassungen gezwungen hat. Wir haben daher alle nicht unbedingt notwendigen Ausgaben streichen müssen.
So die Worte der Firma Jastram. Was antwortet man? Antwortet man, diese Ausgaben sind unbedingt unbedingt notwendig. Was antwortet man auf jenes?
Darüber hinaus.
In den Worten.
Darüber hinaus sind wir im Schiffbau beschäftigt.
Das klingt wie jenes.
Außerdem ist von Ihnen in der Anlage der Einsatz von Häftlingen bei Werftarbeiten angesprochen worden.
In den Worten der Krupp Stahl AG. Wie antworten? So.
Sehr geehrter Herr Jastram, für Ihr Schreiben, in dem Sie Ihr Bedauern mitteilen, das Konzept über die Zukunft der Gedenkstätte Neuengamme nicht mittragen zu können, danke ich Ihnen. Gleichwohl möchte ich Sie fragen, warum Sie dies bedauern, da Sie doch, wie Sie schreiben, der Meinung sind, es sei eine der originären Aufgaben der Kulturbehörde als Repräsentantin der Allgemeinheit für die Aufarbeitung unserer tragischen Vergangenheit zu sorgen. Denn bedauern könnten Sie doch allenfalls ein Konzept, das Sie akzeptieren, nicht mittragen zu können, wohingegen ein Konzept, das an Verantwortlichkeiten appelliert, die Sie nicht erkennen können, von Ihnen ohne Bedauern zurückgewiesen werden müsste. In der Tat geht das Konzept weder davon aus, dass die Kulturbehörde eine Repräsentantin der Allgemeinheit ist, wie auch immer letzteres beschaffen sein mag, noch dass sie für die Aufarbeitung jener Vergangenheit, die, wie ihr unser richtig anzeigt, auch die der Firma Jastram gewesen ist, wiewohl sie nicht unter anderem in die der Firma Jastram gewesen ist und die sie gewiss nicht zufällig, wenn auch fälschlich, mit dem Wort tragisch belegen, zu sorgen haben, als handle es sich um eine Entsorgung, wenn auch fälschlich, mit dem Wort tragisch belegen, zu sorgen habe, als handle es sich um einen Entsorgungsvorgang. Außerdem haben Sie geschrieben, darüber hinaus sei Ihre Firma im Schiffbau beschäftigt und durch die Krise in dieser Branche in hartem Existenzkampf, der Sie schon zur Entlassung gezwungen habe. Über das Wort darüber hinaus habe ich lange nachdenken müssen. Wollen Sie damit sagen, Ihre Meinung darüber, was Aufgabe der Allgemeinheit und die Ihren im Besonderen wäre, viel anders aus, wenn sich die Liquiditätslage Ihres Unternehmens änderte? Oder wollen Sie darauf hinweisen, dass die wirtschaftliche Lage Ihres Unternehmens trotz des früheren Einsatzes von Zwangsarbeitern noch zu wünschen übrig lasse? Ich habe so nicht geantwortet, sondern darauf beharrt, dass das alles nicht wahr ist.
Sehr geehrter Herr Jastram, was die schwierige wirtschaftliche Situation Ihres Unternehmens angeht, so möchte ich darauf verweisen, dass auch Beträge in einer Höhe, die im Vergleich zu der benötigten Summe symbolischen Charakter haben, sinnvoll sind, da sie anderen Unternehmen, deren wirtschaftliche Situation anders ist, Motivation sein könnten, sich mit größeren Summen zu beteiligen. Ich bitte Sie, Ihre Entscheidung zu überdenken.
Sehr geehrter Herr Remsmar, ich bestätige den Eingang Ihres Schreibens vom 2.11.1988. Ihr Schreiben bestätigt mich in meiner Haltung. Wenn ich einen symbolischen Betrag zahlen würde, würde damit für mich symbolisch eine besondere Verpflichtung akzeptieren. Die will ich aber für mich nicht gelten lassen, wie ich schon in meinem Schreiben ausführte.
Statt Verantwortung die Antwort, dass er auch nichts gelten lässt, wenn es ihn nichts kostet. Wir sind wieder an der Basis der bundesdeutschen Ökonomie angelangt. Aber diese Basis ist ein Hallo, Trier. Da geht es zu, Verantwortung will ich für mich nicht gelten lassen. Da wird mit den Fundamenten der Zivilisation Kegel gespielt. Da kommt's nicht drauf an, in einem Geschäftsbrief mal eben die Grundbedingungen des Gesellschaftsvertrages noch einmal zu kündigen. Man ist unbekümmert hierzulande, man lässt sich lumpen, denn man ist ja wieder wer. Das Wiederaufbauunternehmen ist erfolgreich gewesen, schauen sich nur um hierzulande. Und alle gucken frisch aus der Wäsche. Zwischen die Leichen und sich haben sie Beton gespannt und darüber, dass sie weiter wirtschaften, wundert sich keiner mehr. Was Schuld hieß, hat man wertberichtigt und keiner rechnet mehr damit, zur Rechenschaft gezogen zu werden. Es ist eine historische Gewinnrechnung gewesen. Es hat zwar alles gekostet, was frühere Zeiten für den möglichen Ertrag menschlicher Geschichte gehalten haben, aber es ist gebilligt oder in Kauf genommen. Die eigene Verantwortung wird geleugnet und von einer der Allgemeinheit geredet. Aber solches Gerede negiert die sogenannte bzw. in Anspruch genommene Allgemeinheit. Wer die Einzelverantwortlichkeit zugunsten einer Allgemeinen leugnet, wie etwa der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Shell AG, mit dem wohlfeilen und kostensparenden Satz, dass Verantwortung nicht teilbar sei, leugnet diese allgemeine Verantwortlichkeit, auch wenn er sie nicht mit der Kulturbehörde verwechselt, wie der Diplom-Ingenieur Jastram. Denn es gibt die Allgemeinverantwortlichkeit nur in ihrer Rückwirkung auf den Einzelnen, dass er als einer der Repräsentanten der Allgemeinheit, aus denen sie sich bildet, verantwortlich im Sinne der Allgemeinheit handele. Als Verantwortungsträger gibt es eine Allgemeinheit nur als Ensemble Verantwortlicher. Zur Deponie taugt sie so wenig wie dazu, dass sich die Gemeinheit hinter ihr versteckt. Sie sollte nicht dazu taugen, muss man sagen, aber sie haben sie tauglich gemacht. Man sieht es ihr an und man hört es aus jedem Wort.
Wir haben Ihren Vorschlag zur finanziellen Förderung der Gedenkstätte Neuengamme geprüft.
Schreibt die Blom und Voss AG.
Sehen uns aber nicht in der Lage, ihm zu folgen. Wie Ihnen sicher bekannt, haben wir derzeit ein einschneidendes Umstrukturierungsprogramm für Blom und Voss ausgelöst. um die in den letzten Jahren aufgelaufenen Verluste zu überwinden. Im Rahmen dieser Umstrukturierung haben wir in nicht unerheblichem Umfang auch Mitarbeiter entlassen müssen. Sie werden verstehen, dass wir unter diesen Umständen an alle Bitten zur finanziellen Unterstützung für Dritte einen besonders kritischen Maßstab anlegen müssen.
Und der wird auch gleich vorgezeigt.
Wir werden unsere bisherige Förderung des Museumshafens Övel-Gönne fortsetzen, können aber neue Verpflichtungen nicht auf uns nehmen. Es reitet sie der Teufel. Man erinnert sie daran, dass Menschen für sie haben Zwangsarbeit leisten müssen und sie schreiben von Entlassung. Man erinnert sie daran, dass Menschen in ihrem Dienste verreckt sind und sie schreiben von der Auslösung einschneidender Umstrukturierungsprogramme, um Aufgelaufenes zu überwinden. Man will den Toten gedenken und ihnen fällt der Museumshafen Övel-Gönne ein. Da lobe ich mir die Degesch, die aufhört zu existieren, wenn man sie anruft. Da lobe ich mir alle die, die nicht geantwortet haben, die lieber Lümmel und Pflege sein wollen, als jemand, der solches schreibt. Aber sie geraten in die Minderheit. Den Aufwand der Lüge hält kaum noch einer für nötig. Die Anstrengung der Heuchelei kommt aus der Mode. Die Selbstdisziplin des Verschweigens ist bald verlernt. Man nimmt kein Blatt vor den Mund und schreibt, wie man spricht. Zunächst hatten sie sich das Recht herausnehmen wollen, von Auschwitz und Neuengamme nichts mehr zu hören. Aber als ihnen das nicht gelang, es gehört ja immer einer mehr dazu, haben sie sich angewöhnt, Konversationen darüber zu machen oder seitens kultureller Einrichtungen machen zu lassen. Nie ist so gründlich die barbarische Konsequenz der Barbarei akzeptiert worden. Hatten Ideologien, Leugnen und Lügen zuvor den Sinn, etwas aus der Geschichte herauszumogeln, dessen Fundamentalität man sonst hätte einräumen müssen, so liegt hier der Fall anders. Dass man die deutschen Konzentrationslager aus der Geschichte nicht expedieren kann, hat sich fast überall herumgesprochen und versuche sie durch eine Anzeige der Gaswerke zu ersetzen, wie im offiziellen Buch zum Hamburger Hafengeburtstag, werden schon weiträumig für besonders blödsinnig gehalten. Soweit sie sich keinem Plötz unterbringen lassen, werden die Tatsachen in der Regel wieder salonfähig. Man gibt das meiste zu, verkleinert den eigenen Tatbeitrag oder den der Institution, der man sich verbunden fühlt, wird er aber nachgewiesen, so nickt man mit dem Kopf und gibt zu erkennen, dass man das Ganze als Konversationsanlass zu akzeptieren bereit ist.
Wir alle gezwungen sind, der schweren Verantwortung gerecht zu werden, die sich unser Volk aufgebürdet hat. Wir müssen uns der Geschichte stellen und mit der schrecklichen Wahrheit leben, dass in den Jahren des Nationalsozialismus in deutschen Namen Menschen unsagbares Leid zugefügt worden ist. Bei der Durchführung der Verbrechen bis hin zum Völkermord haben besonders die Konzentrationslager eine berüchtigte Rolle gespielt. Nicht wahr? Die Barbarei des Geredes verrät sich nicht nur durch den Ton und die Ungeschicklichkeit, in einem Atemzug mit der Erwähnung einer angeblich schrecklichen Wahrheit zu sagen. Die Erben der Mörder müssten mit ihr, anders als die Ermordeten, denen die Wahl, ob sie die Schicksal nicht vorgezogen hätten, nicht gelassen worden ist, leben.
Sehr geehrter Herr Riemtsma, vielen Dank für Ihren Brief vom 26. Oktober 1988, mit dem Sie uns für den 6. November 1988 zu einer Matinee in die Hamburger Kammerspiele einladen. Den einen fällt immer Kulturbehörde ein oder Museumshafen, den anderen nur etwas, wenn man sie ins Theater einlädt. An diesem 6. November hätten Sie aus Berichten lesen hören können, geschrieben von Menschen, die Neuengamme und seine Außenlager überlebt haben, darunter der Bericht eines der drei Überlebenden der Massenverbrennung von Gardelegen. Etwa 600 der 1016 Opfer dieses Massenmordes zur Zeugenbeseitigung kamen aus dem Neuengamme Außenlager bei Hannover Stöcken, gleich neben dem Werksgelände der Akkumulatorenfabrik AG, deren Rechtsnachfolgerin die Warta ist, die diesen Brief schreibt. Zu unserem großen Bedauern sehen wir uns aus terminlichen Gründen verhindert, von Ihrer Einladung Gebrauch zu machen. Zugleich erinnert uns Ihre Einladung daran, dass Ihre vorangegangenen Briefe durch ein Versehen in die falsche Ablage geraten sind. Deshalb schulden wir Ihnen noch eine Antwort. Ihr Konzept über die Zukunft der Gedenkstätte Neuengamme spricht uns an. Wir erlauben uns daher, Ihnen einen Scheck über D-Mark 5000 zur Förderung Ihres Vorhabens beizufügen und überlassen es gerne Ihnen, diese Spende in unserem Namen nach Ihrem Gutdünken zu verwenden. Mit freundlichen Grüßen und mit guten Wünschen für den Erfolg Ihrer Bemühungen.
Es sind fröhliche und entspannte Leute. Sie haben zwar auch noch am Sonntag Termine, aber hätten sie keine, wäre eine Matinee erwägenswert gewesen. Zugleich erinnert die Einladung ins Theater Sie an etwas zugleich, wie Jastram darüber hinaus im Schiffbau beschäftigt ist und die Krupp Stahl AG sich außerdem daran erinnert, auf den Einsatz von Zwangsarbeitern bei der Deschimark angesprochen worden zu sein. Außerdem und darüber hinaus und zugleich. Die Warte erinnert sich aber, dass vor der Einladung ins Theater noch zwei Briefe gewesen und versehentlich in der falschen Ablage gelandet sind. Es wird die richtige gewesen sein, wohl der Papierkorb. Wäre es eine andere Ablage gewesen, die Briefe liegen dort noch und es wüsste keiner, wovon der Dritte spricht, außer vom Theater. Aber warum haben Sie den dritten Brief nicht auch einfach weggeschmissen bzw. unbeantwortet gelassen, wie der Vorstand der Degisch, HDW Hochtief, Philipp Holzmann, Rheinmetall, Walter, Weiß und Freitag und die Hamburger Finanzbehörde, die Hamburger Behörde für Finanzen, Bauwesen und Justiz, die alle sämtliche drei Schreiben ungerührt in die Ablage geraten ließen. Ich sagte es schon, warum schweigen, wenn man parlando noch besser durchs Leben kommt?
Die Warta hat das Konzept über die Zukunft der Gedenkstätte Neuengamme ansprechend gefunden, als habe man ihr ein Marketingkonzept für Spielzeugautobatterien vorgelegt. Sie habe es ansprechend gefunden und sich anschließend etwas erlaubt. Sie haben sich erlaubt, 5.000 Mark beizulegen. 500 oder 50 Mark wären übertrieben gewesen. Sie wollte nicht unbescheiden sein und haben 5.000 Mark beigelegt. Wo die Fundamente der Moralität zerstört sind, werden auch Taktik und Takt zu Schanden. Wo eine Gesellschaft nicht will, dass Schändlichkeit ihr letztes Wort bleibe, wo eine Gesellschaft Wert darauf legt, die Barbarei nicht zum Maß aller Dinge zu machen, wo sie nur in Grenzen verbrecherisch sein will, kultiviert sie Takt und Taktik. Takt bedeutet, Menschen nicht mehr zuzumuten, als die Verfolgung der eigenen Interessen ihnen zuzumuten gebietet. Wir kennen keine Zivilisation, die ohne Mord und Raub ausgekommen wäre. Wir kennen aber einige Zivilisationen, die es dabei beließen und der Schändung und der Schädigung nicht noch die Schändung hinzufügten. Den Grad, den die Barbarisierung der Deutschen in der Zeit des Nationalsozialismus erreicht hat, kann man daran zeigen, dass sie mehrheitlich konstitutionell unfähig sind zu erkennen, dass sie gewohnheitsmäßig dem Mord die Schändung der Ermordeten folgen lassen. Es sind 5.000 Mark der Warta schlimmer als die fehlende Antwort wegen falscher Ablage, für die man sich später entschuldigen kann. Man hätte sich zwar schlecht benommen, kann aber immer noch eine Geste machen, die anerkennt, dass man sich hätte gut benehmen sollen. Aber da ist einer gegangen und war in gutes Tuch gekleidet und hat lange gesucht in den Taschen, bevor er den Knopf gefunden hat, den er dem Bettler in den Hut wirft. Hätte er ihn doch übersehen, wenn er schon nichts geben will. Das bisschen Heuchelei kann man doch wohl noch erwarten. Aber er verhöhnt ihn, er macht sich einen Jux. Er zerstört die Möglichkeit, zu Maßstäben anständigen Benehmens zurückzukehren. Er zerstört die Möglichkeit zu sagen, die Normen zivilisierten Benehmens seien zwar verletzt worden, gelten aber noch. Diese 5.000 Mark sagen, dass nichts mehr gilt, dass alles wurscht ist.
Ein letztes Mal. Man darf das nicht wahrhaben wollen, man darf nicht akzeptieren, dass alles wurscht ist. Man muss zur Ordnung rufen, sehr geehrte Herren, ich nehme an, dass Ihnen bei Ihrem Schreiben ein Fehler unterlaufen ist. Eine Summe von 5.000 D-Mark angesichts der benötigten Gesamtsumme der weltweiten Bedeutung Ihres Unternehmens, schließlich angesichts der Tatsache, dass Ihr Unternehmen als eines derjenigen angeschrieben worden ist, das zu den Nutznießern der Häftlingszwangsarbeit gehörte und schließlich im Gedenken an die Häftlinge, die nach Räumung des Konzentrationslagers Akkumulatorenfabrik AG in Stöcken bei Hannover in einer Scheune bei Gardelegen lebendig verbrannt worden sind, entweder ein bedauerlicher Irrtum oder eine gezielte Brüskierung der Initiative und ein Hohn auf die Ermordeten. Ich bin geneigt, das Ersteres anzunehmen und bitte Sie, den Fall zu überprüfen. Die Antwort war die Bitte um eine Spendenbescheinigung.
Da ich Ihre Bitte um eine Spendenquittung als Antwort in der Sache verstehe, erlaube ich mir, Ihnen die Summe von D-Mark 5.000 an bei per Verrechnungscheck zurückzusenden.
Und Taktik. Wer annimmt, bestimmte Verkehrsformen einer Gesellschaft seien nicht vollständig barbarisiert, sondern auf, und sei es die Fiktion, bestimmter Moralität gegründet, passt sich um eigenen Vorteilswillen an und macht seinen Hohn nicht öffentlich. Wer es dennoch tut, mit 5.000 Mark hat bereits diese taktische Unterstellung aufgegeben.
Bleibt kontinental. Auch sie hatte ja zu den Fröhlichen gehört. Und ihr war auf den Satz, zum Zweiten sei es einfach so, dass sie, wenn sie richtig unterrichtet sei, keine Zwangsarbeiter aus Neuengamme beschäftigt hätte, beschieden worden, dass sie einfach nicht richtig unterrichtet sei. Und es war ihr die Möglichkeit gegeben worden, sich richtig zu unterrichten. Aber Unkenntnis ist es nicht gewesen. Auch nicht Amnesie. Es war nicht Lüge noch Leugnen. Sie hat sich auch nicht angeklagt gefühlt, nicht einmal angesprochen. Der fröhliche Ton hätte mich gleich belehren sollen. Die Unbefangenen sind die, die Bescheid wissen. Aber es geht sie nichts an. Der Leiter Öffentlichkeitsarbeit der Firma Continental hat nicht damit gerechnet, man könne ihm glauben, was er sagt. Ich habe ihm geglaubt und gemeint, er weiß nichts oder lügt. So einer ist er aber nicht. Er ist einer, der mich daran erinnert, dass ich es mir glauben soll, wenn ich von der Barbarei des Geredes spreche. Ich soll zweimal hinsehen und endlich begreifen, dass der Plauderton nur die Casino-Variante der Appellhofbellerei ist. Man trägt Indizien zusammen und die liefern inzwischen den Beweis ab. Ich habe es gewusst, aber ich hätte es mir, ich habe es gewusst, aber ich hätte es mir denken müssen. Jetzt komme ich mir schal und albern vor. Ich habe mich lächerlich gemacht. Ich habe den Sancho Panza spielen wollen, aber da steht wirklich eine Kaserne und nicht nur ein Casino. Es ist, wie es ist, und sie reden von ihnen, und sie reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, und sie tragen eine Mördergrube auf der Zunge. Sie setzen einem die Mündung des Weltlaufs auf die Brust und sagen es noch einmal ganz langsam, warum, aus welchem Grunde und woher. Sehr geehrter Herr Remsma, ich bedanke mich für Ihr Schreiben vom 30. November, in dem Sie erneut um eine Unterstützung des Projektes Gedenkstätte Neuengamme bitten. Bereits vor längerer Zeit hatte ich mich in dem zweibändigen Werk Konzentrationslager in Hannover über die Rolle unseres Unternehmens in der Rüstungswirtschaft des Dritten Reiches informiert. Aus den betreffenden Kapiteln geht hervor, dass die von Ihnen angesprochenen Häftlinge im Gegensatz zu den Häftlingen bei vielen Hamburger Betrieben, die zuvor in Neuengamme gewesen waren, im Jahre 1944 direkt aus den Lagern Auschwitz bzw. Ravensbrück gekommen sein sollen. Der Bezug zum Lager Neuengamme kann also allenfalls verwaltungstechnischer Art gewesen sein. Aus diesem Grund halte ich daher eine Beteiligung unseres Unternehmens an einer Gedenkstätte am Standort Hamburg-Neuengamme für wenig sinnvoll.
Dies hätte nie geschrieben werden dürfen.
Es ist geschrieben worden. Auschwitz bzw. Ravensbrück bzw. verwaltungstechnischer Art. Standort Neuengamme. Aus diesem Grunde daher.
Sehr geehrte Damen und Herren, aus diesem Grunde also wird ein neues großes Deutschland errichtet und man hält ihn Land auf Land ab für einen zureichenden. Ich bin noch einmal der Dumme. Bodenlos habe ich das Gerede genannt, aber es ist fundamental gewesen. Ich wollte ernstlich sprechen, aber Sie haben mich längst überspielt. Ich habe gesagt, was ich mir gedacht, aber ich hätte wissen müssen, dass ich recht hatte. Doch wer kann wieder die Scheu vor der Wahrheit angesichts dieser Wirklichkeit und auch dort, wo der Hund begraben liegt, zu laut zu sprechen, und empfiehlt sich nicht immer, denn er könnte sich als Schlafender herausstellen. Nun ist Deutschland wieder erwacht. Kein schöner Anblick.